Würden Sie so weit gehen und von einem Deep State in Deutschland sprechen?
Es ist natürlich so eine Schattenwirtschaft, weil kein Mensch da draußen dieses NGO-Netzwerk überhaupt wahrgenommen hat. NGOs werden eingeladen, bei Unternehmen Antidiskriminierungsseminare zu halten. In der Bundespolizei, bei Landeskriminalämtern ist es gang und gäbe, dass Leute aus dem NGO-Komplex Vorträge halten, zum Beispiel zum Thema Racial Profiling, denen praktisch schon indoktriniert wird. Wir sind eine bunte, vielfältige Gesellschaft, dementsprechend müsst ihr euch auch verhalten. Es ist natürlich ein sehr mächtiges Geflecht, was eben auch verfassungsrechtlich extrem problematisch ist, weil hier ja im Grunde auch staatliche Hoheiten outgesourced werden an private Träger. Als Beispiel kann ich da die Meldestellen nennen, die ominösen. Also hier wird ein Klima der Zensur geschaffen von privaten Trägern, ausgestattet mit staatlichen Hoheiten sozusagen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns. Es ist Björn Harms. Er ist 1991 geboren, studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie in Dresden und Berlin, hat dann den Weg in den Journalismus gefunden. Seit 2023 ist er, oder war er besser gesagt, Chef vom Dienst beim Online-Portal, beim Nachrichtenmagazin News. Seit kurzem ist er sogar stellvertretender Chefredakteur hinter Julian Reichelt. Herr Harms, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Sie haben aber vor allem auch noch ein Buch geschrieben. Wir sehen es hinter Ihnen, der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst. Herr Harms, sagen Sie mal, was haben Sie da herausgefunden?
Ja, erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Herausgefunden natürlich allerhand, was sich um dieses Thema NGO-Komplex dreht. Was sind überhaupt NGOs? Werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Und vor allen Dingen, wie haben diese NGOs es geschafft, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an den Staat anzudocken, um immer mehr Steuermittel abzugreifen? Welche politische Schlagseite hat dieses ganze System? Wir werden sehen, vor allen Dingen eine eindeutig linke politische Schlagseite. Somit ist dieser NGO-Komplex auch ein zentrales Element für die Linken, um eben diese kulturelle Hegemonie zu zementieren. Und dieses politische System ein wenig statisch zu halten im Sinne der linken Agenda, das kann man alles in dem Buch nachlesen. Ich habe lange Jahre mich mit dem Thema beschäftigt, zu einer Zeit, wo noch wenig Leute sich auch damit beschäftigt haben. Mittlerweile bin ich ja froh, dass selbst große deutsche Publikationen wie Die Welt diese Themen aufgreifen in Kommentaren. Und ich glaube eben, immer mehr Menschen fragen sich, was passiert hier eigentlich mit meinem Steuergeld und warum muss ich diese ganzen Gruppen überhaupt finanzieren mit meinem Geld?
Was ist vielleicht die unnötigste, brisanteste, ja, skandalöseste Ausgabe, auf die Sie gestoßen sind?
Da gibt es natürlich viele. Also man kann skurrile Beispiele nennen. Dann gibt es einen Verein, der nennt sich Waldritter, wo Action-Rollenspiele im Wald im Kampf gegen Rechts finanziert werden. Dann gibt es Arbeitsräume für BIVOC-Frauen, das heißt Black Woman of Color, wo sie sozusagen ihre eigenen Safe Spaces haben, um sich dort auszubreiten. Das sind sozusagen die skurrilen Beispiele. Und dann gibt es natürlich die hochbrisanten politischen Beispiele wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die neuen deutschen Medienmacher. Das sind eben alles Gruppierungen, Vereine, die seit Jahren darauf hinarbeiten, bestimmte gesellschaftspolitische Themen voranzutreiben und die auch seit Jahren Steuermittel erhalten. Es ist schwierig zu sagen, welche Gesamtsumme jetzt in diesen NGO-Komplex gesteckt wurde in den letzten Jahren. Also nehmen wir beispielsweise nur mal das Bundesprogramm Demokratie leben. Das wird aus dem Bundesfamilienministerium finanziert. Und dort wurden 1,3 Milliarden seit 2015 bis 2024 ausgegeben. Und über dieses Bundesprogramm werden hunderte Lobbygruppen finanziert, die vorrangig eine linke Schlagseite haben.
Mhm. In welchen Größenordnungen befinden wir uns in der Summe? Sie sagen, man kann das nicht genau beziffern. Sind das Dutzende Milliarden, Hunderte Milliarden, Tausende Milliarden? So weit sind wir in Deutschland schon, dass da Sondervermögen in dieser Größenordnung gesprochen werden. Ist das auch bei den NGOs den Fall oder sind wir da in überschaubaren Verhältnissen noch immer angelangt?
Ja, also das Sondervermögen NGO-Komplex, da sind wir noch nicht angelangt. Also ich habe das Bundesprogramm genannt, das sind 1,3 Milliarden gewesen. Es gibt verschiedene Anfragen, die die AfD mal im Bundestag gestellt hatte. Und die Antworten der Bundesregierung war eindeutig. Also es wurden praktisch Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Vereine etc. aufgelistet, die aus den einzelnen Ministerien Gelder erhalten hatten. Und da kommen wir auf eine Summe von mehreren Milliarden. Genau zu beziffern ist sehr schwierig, aber man muss sich eben vorstellen, wir haben das Bundesfamilienministerium, wo ein Großteil dieser Vereine finanziert werden. Wir haben aber auch Finanzmittel, die aus jedem anderen Ministerium stammen. Ja, es werden aus jedem Ministerium in Deutschland Vereine finanziert, die sich in diesem Bereich bewegen. Dann gehen wir runter auf die Landesebene. Wir haben in jeder Landesregierung praktisch etwas, was ich auch immer so ein Ideologieministerium nenne, also das Äquivalent zum Bundesfamilienministerium, wo auch vorrangig eben zahlreiche NGOs finanziert werden. Und wir haben auf kommunaler Ebene auch noch einzelne Programme, die entsprechend sind. Ja, also wir haben ein breit gefächertes Geflecht, ein Netzwerk an Gruppen, die an den Staat angedockt haben und dementsprechend ausgestattet sind mit Finanzmitteln. Also von Nichtregierungsorganisationen kann man nicht mehr sprechen. Dieses N ist eben zur absoluten Zierde geworden. Aber natürlich ist dieser Begriff noch immer prägend, NGO. Ja, also jeder hat so eine gewisse Vorstellung, kann sich drunter was vorstellen. Und dementsprechend wäre es natürlich auch töricht gewesen, wenn ich jetzt mein Buch der GO-Komplex genannt hätte. Das hätte niemand verstanden, glaube ich.
Was war ursächlich, damit Sie dieses Buch am Ende geschrieben haben? Was hat Sie so sehr gestört, dass Sie derart viel Zeit investiert haben, um diesem Komplex da auf die Spur zu kommen?
Also ich habe gemerkt frühzeitig, dass bestimmte Dinge, die im gesellschaftspolitischen Raum vorangetrieben werden, ich kann mal hier das Beispiel Selbstbestimmungsgesetz nennen oder die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, Dinge, die praktisch vor 4, 5, 6 Jahren schon aus Veröffentlichung aus diesen NGO-Kreisen als Forderungen bekannt waren, die immer wieder vorangetrieben wurden, reingetrieben wurden in die Politik. Es handelt sich im Grunde auch um klassische Lobbyarbeit dabei, ja. Also man kann diese NGOs im Grunde bezeichnen auch als Seismografen des Kommenden, ja. Man merkt schon, in welche Richtung entwickelt sich die Politik jetzt so ein bisschen. Das war ursächlich der Grund, warum ich gedacht habe, wir müssen eigentlich dann auch mal tiefer in diese Gruppen reinschauen. Wer sind die eigentlich? Was machen die so? Und dann natürlich die zweite Komponente. Diese Vereine könnten ja machen, was sie wollen, aber warum machen sie es auch noch mit meinem Steuergeld? Ja, das ist noch die zweite Komponente, die dann dazu kam.
Können Sie vielleicht diesen Aspekt ein bisschen ausführen? Was sind das für Gebilde? Was ist überhaupt eine NGO? Und vielleicht auch, was sind das für Menschen, die dahinter stehen?
Ja, also was eine NGO ist, ist im Grunde ein Interessenverband, der ein bestimmtes Anliegen hat, der ein Thema in die Politik treiben will, der aber natürlich des Namens her unabhängig agiert, der nicht angebunden ist irgendwo. Und das hat sich natürlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten total umgekehrt. Also diese Vereine haben an den Staat angedockt und sind eben längst nicht mehr unabhängige Interessenvertreter. Und das heißt, es wird so eine Art Bürgerinteresse simuliert von unten. Also wir geben ja nur vor, was da unten an uns weitergetragen werden soll an die Politik. Tatsächlich haben wir aber genau den umgekehrten Fall. Der Staat finanziert die Gruppen. Dazu kommen natürlich auch noch viele private Leute, die Stiftungen aufgebaut haben, also Millionäre, Milliardäre, die auch diese Gruppen finanzieren. Das heißt, wir haben ein System, das von oben auf die Bürger, auf die tatsächliche Bürgergesellschaft sich raufdrückt und diesen NGO-Komplex praktisch so als Block in der Mitte dazwischen, ja. Und das heißt, wie gesagt, er simuliert etwas von unten, stellt aber etwas von oben dar. Und das ist eben das Interessante dabei. Und ja, wer diese Leute sind, dass natürlich in den vergangenen Jahren aus den ganzen sozialwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten, aber auch aus den juristischen Fakultäten ein gigantisches Netzwerk an Leuten in diese NGOs reingeströmt. Ja, es sind zehntausende Menschen, die in diesen Lobbygruppen arbeiten. Und von daher hat sich dieses Netzwerk irgendwann auch so ein bisschen verselbstständigt. Es gibt Austausch mit der Politik. Die Politik greift immer wieder auf die NGOs zurück, nutzt sie als moralische Legitimation auch, ja, und verweist auf Studien aus den NGOs. Und dementsprechend ist da so ein Kreislauf entstanden, ja, der sich in den vergangenen Jahren verselbstständigt hat.
Was sind das vielleicht für Lobbygruppen? Was sind das so für Nichtregierungsorganisationen, die Sie sagen, sind eben genau Regierungsorganisationen? Was für Bereiche decken die ab? Gender, Klima, was gibt es da für Arten? Und vielleicht auch, welche Blase ist vielleicht auch am stärksten aufgestellt?
Ja. Na, also im Grunde bedienen sie klassisch linke Themen, vorrangig Dinge wie, sagen wir, die Gleichheit, wofür die Linke per se ja immer steht, dass die Gesellschaft eine mögliche Gleichheit herstreben will und alle Unterschiede, die es gibt, als problematisch wahrgenommen werden. Und dementsprechend sind eben die Antriebe auch solche Dinge wie offene Grenzen etc. Dann gibt es natürlich im Klimabereich zahlreiche NGOs, die ihre Agenda wiederum vorantreiben wollen. Aber man muss eben sich immer wieder klar machen, dass es sich um Lobbyarbeit handelt. Also wenn wir jetzt ein Gesetz hätten, wo es beispielsweise um das Bankwesen geht und es gibt Voranhörung zu diesem Gesetz, und dort werden Banker eingeladen an den Voranhörungen. Was sagt ihr eigentlich zu dem Gesetz? Und die Banker sagen dann, na, wir würden hier an der und der Stelle vielleicht was ändern. Wir hätten gerne das und das. Und im Nachgang käme ein Gesetz raus, wo genau diese Dinge auch drinstehen würden. Dann würde jeder normale Mensch sagen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt haben wir aber den Fall, dass gerade auf diesem gesellschaftspolitischen Bereich es immer wieder so ist, dass diese NGOs zu Voranhörungen geladen werden bei Gesetzesvorlagen. Mitbestimmen können, sozusagen, was in die Gesetze mit reingeschrieben wird. Ein zentrales Anliegen von Ihnen ist natürlich immer zu sagen, wir brauchen mehr Mittel im Kampf gegen rechts. Entsprechend sind oftmals die Ergebnisse. Aber in diesem Bereich sagt niemand, Moment mal, das ist doch eigentlich auch klassische Lobbyarbeit, sondern man nimmt es einfach hin und sie haben es eben geschafft, auch durch so eine Wörter und Begriffe wie Zivilgesellschaft, die bunte und vielfältige Zivilgesellschaft, ja, eine wohlfühlige Atmosphäre zu schaffen. Ja, das sind ja auch Begriffe und dem möchten ja auch wenige widersprechen, den Kampf gegen Rassismus vorantreiben, Gerechtigkeit in der Welt herstellen. Das sind eben diese linken Dogmen, die man vorantreibt und mit denen man eben auch begrifflich sehr gut arbeiten kann.
Mhm. Welche NGO halten Sie für die gefährlichste?
Ja, eine zu nennen, weiß ich jetzt nicht. Es gibt eben zahlreiche, aber es gibt eben viele Wirkmächtige, also die Amadeo-Antonio-Stiftung ist nur eine davon, die von der damaligen oder früheren Stasi-Mitarbeiterin Annette Kahane gegründet wurde, die immer wieder in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland als Experten geladen werden, die immer wieder an den Voranhörungen der Politik teilnehmen, also zu Gesetzesvorlagen, die immer wieder zu Expertenrunden geladen werden, die erhebliche Steuermittel seit den frühen 2000er Jahren vom Staat erhalten haben und alles unter diesem Deckmantel des Kampfes gegen rechts eben vorantreiben. Und das ist ein großes Beispiel für das Unwesen dieses NGO-Komplexes.
Haben Sie eigentlich herausgefunden, wie viel an Steuergeldern dieser Kampf gegen rechts verschlingt?
Also wir haben ein konkretes Beispiel. Das ist der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus, der im Jahr 2000 einberufen wurde. Grund dafür waren die Anschläge in Halle und Hanau in den Jahren 2019 und 2020. Die Bundesregierung hat eben diesen Kabinettsausschuss einberufen und wiederum zahlreiche Lobbygruppen, die eine deutlich linke Schlagseite hatten, zu Voranhörungen eingeladen. Am Ende kam ein 89-Punkte umfassender Maßnahmenkatalog heraus, was getan werden muss jetzt. Und im Grunde war klar, wir müssen mehr im Kampf gegen rechts tun. Das heißt, Wir müssen mehr Fördermittel bereitstellen. Und die Bundesregierung hat dann versprochen, in den nächsten 4 Jahren 1,1 Milliarden im Kampf gegen rechts bereitzustellen. Und die Profiteure waren dann sozusagen genau dieselben Vereine, die auch an den Voranhörungen wiederum teilnahmen. Also es braucht immer gewisse Anlässe oder es werden Anlässe genutzt, um sozusagen im Kampf für das vermeintlich Gute die eigenen Pfründe zu sichern.
Gibt es eigentlich auch rechte NGOs?
Also rechte NGOs, mir würden jetzt keine einfallen. Es gibt, das ist übrigens auch ein großes Manko der rechten oder der konservativen Szene, Stiftungen, Thinktanks etc. aufzubauen, zu Netzwerken. Das haben die Linken schon sehr gut verstanden. Das Problem beginnt natürlich dann da, wo Steuermittel fließen. Also es gibt natürlich zwei Wege von konservativer Seite. Entweder man sagt, wir wollen auch an die Futtertröge ran, also wir wollen auch unsere Vereine finanziert haben über den Staat, oder man sagt eben, und das präferiere ich, man sagt, keine dieser Vereine hat das Recht, durch den Staat gefördert zu werden, sondern es im besten Sinne einer Zivilgesellschaft müssen sie sich selbst organisieren. Aber ich betrachte es natürlich trotzdem als großes Manko, dass es dieses Netzwerkwesen um konservativer Seite nicht gibt. Man ist eben da sehr vereinzelt, auf sich gestellt. Und da gibt es durchaus Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Es gibt einzelne Versuche, zum Beispiel R21 fällt mir jetzt ein, die als liberal-konservativer Think Tank Veranstaltungen machen in Deutschland. Aber so, dass die Schlagseite in diesem Bereich ist natürlich deutlich auf der linken Seite. Ja.
Muss kurz das Fenster schließen, das schneiden wir raus. Bei uns hat es zu stürmen begonnen. Also ich setze gleich ein.
Hier auch gerade, ja.
Wie einfach ist es eigentlich in Deutschland als NGO an dieses Steuergeld zu gelangen? Ist das sehr einfach, mitteleinfach, schwierig? Wie funktioniert das? Was sind da vielleicht die Voraussetzungen?
Ja, Sie müssen ganz klassisch einen Förderantrag stellen beim entsprechenden Ministerium und dann Ihre Expertise vorweisen auf dem Feld oder das, was Sie vorhaben zu tun. Und wenn man das mit wohlklingenden Begriffen verbindet, wenn man seinen Verein dem Kampf gegen rechts verschreibt, wenn man sagt, man möchte mehr gegen Hasskriminalität im Internet tun, dann ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn man sagt, ich möchte eine konservative Wende in diesem Land vorantreiben. Dann werden Sie ganz sicher einen Ablehnungsbescheid bekommen. Und dementsprechend müssen Sie einfach Ihren Förderantrag clever formulieren. Da gibt es aber auch Formulierungshilfen aus dem NGO-Geflecht selbst, die Ihnen da auch unterstützend unter die Arme greifen werden, wenn Sie da bestimmte Nachfragen haben.
Wer ist eigentlich der Treiber dieses NGO-Geflechts, dieses Komplexes? Wie hat das angefangen? Wie kam das zustande? Haben Sie da den Urknall quasi? Sind Sie dem auf die Schliche gekommen? Was wissen Sie darüber?
Also ich würde schon sagen, dass es eine parallele Entwicklung zu diesem ausufernden Kampf gegen rechts in Deutschland ist. Mhm. Wir haben beispielsweise auch, das nenne ich in meinem Buch auch als einen der großen Ansätze, das Jahr 2000, da gibt es einen Anschlag in Deutschland auf eine Synagoge in Düsseldorf. Und relativ schnell ist den Medien klar, ja, das können ja eigentlich nur Rechtsextremisten gewesen sein. Und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ruft dann den Aufstand der Anständigen aus. Ein sehr großes Schlagwort hier geworden. Aber so ein paar Wochen später kommt dann raus, Moment mal, es waren gar keine Rechtsextremisten. Es waren ein Palästinenser und ich glaube ein Marokkaner, die diese Synagoge attackiert haben aus antisemitischen Motiven. Aber da hat sich schon so eine Maschinerie in Gang gesetzt, die eigentlich nicht mehr zu stoppen ist. Und kurze Zeit später wird eben auch das erste große Förderprogramm beim Bundesfamilienministerium angesetzt. Das ist unter einer damaligen SPD-Ministerin. Und das ist einer der Vorläufer des heutigen Demokratie-Leben-Programms. Und da setzt dann so eine Maschinerie sich in Gang. Ja? Und das ist, man versucht natürlich immer so gewisse Köpfe dann dahinter zu finden, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Aber im Grunde ist das ein riesiges bürokratisches Monster, was da geschaffen wurde, weil ja die erste Lektion oder Regel eines Bürokraten immer ist, das Problem, für das ich da bin, das darf sich niemals auflösen, weil sonst ist ja mein Posten weg. Das heißt, wenn ich einmal sage, ich verschreibe mich jetzt dem Problem Hasskriminalität, Kampf gegen Rechts, Rassismus, toxische Männlichkeit, Weißsein, was heute alles so in unserem therapeutischen Staat als Problem gilt, dann darf ich natürlich niemals sagen, Heureka, wir haben das Problem gelöst, sondern es ist, geht, muss immer weitergehen und dementsprechend müssen auch immer die Fördermittel weiterlaufen. Und deswegen würde ich immer eher dafür plädieren, das als Ausformung dieses modernen Managerstaates zu sehen, als bürokratisches Monster, als tatsächlich den bösen Plan von irgendwie einem Zirkel von Politikern und Auserwählten, die das jetzt vor sich hertreiben.
Ja, ist dieses Phänomen eigentlich in West- und Ostdeutschland ähnlich ausgeprägt? Gibt es da Unterschiede? Ist das vielleicht sogar eine Erfindung Westdeutschlands? Haben Sie da Unterschiede festgemacht?
Nein, also diese Konstrukte, Vereine, Netzwerke, die gibt es eigentlich überall. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede, ob Ost und West. In jedem östlichen Bundesland, Thüringen, Sachsen, gibt es entsprechende Förderprogramme. Wir haben zum Beispiel die jetzt vor wenigen Tagen neu ernannte Queer-Beauftragte der Bundesregierung, die von einer CDU-Ministerin dazu ernannt wurde. Sophie Koch, die stammt aus Sachsen. Und war vorher in einem queeren Netzwerk Sachsen tätig, das über die sächsische Landesregierung finanziert wurde. Dementsprechend diese Förderstrukturen, die gibt es überall.
Würden Sie so weit gehen und von einem Deep State in Deutschland sprechen?
Ja, also sehr interessant. Dieser Begriff wurde ja mittlerweile auch von der Welt, glaube ich, in einem Kommentar mal groß gemacht von dem Kollegen Rosenfelder. Es kann man so sehen, ist spannend, weil vor 5 Jahren wäre man für diesen Begriff natürlich schon hingehängt worden und hätte gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Mittlerweile wird er in einer Mainstream-Publikation verwendet. Es ist natürlich so eine Schattenwirtschaft, weil kein Mensch da draußen dieses NGO-Netzwerk überhaupt, also in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat. Es gibt jetzt so ein gewisses Bewusstsein dafür, da läuft irgendwas nicht schief. Aber nach außen hört man da immer relativ wenig von. Und vor allen Dingen über diese horrenden Summen, die gezahlt werden, wurde im großen Stil eigentlich nie berichtet. Das ist jetzt ein bisschen aufgebrochen. Und ich will natürlich mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Bewusstsein überhaupt geschaffen wird für die Problematik.
Können Sie vielleicht das Bewusstsein insofern ein bisschen schärfen? Wie mächtig sind diese NGOs? Wie mächtig ist dieser Komplex, dieses Geflecht, Gebilde, die Einwirkung auf die Politik? Was ist das Ausmaß ganz konkret? Kann man das versinnbildlichen?
Ja, also es ist natürlich ein sehr mächtiges Geflecht, was eben auch verfassungsrechtlich extrem problematisch ist, weil hier ja im Grunde auch staatliche Hoheiten outgesourced werden an private Träger. Als Beispiel kann ich da die Meldestellen nennen, die ominösen, die es mittlerweile hier zulande gibt. Beispielhaft das Land Nordrhein-Westfalen unter dem CDU-Ministerpräsidenten Wüst, wo Meldestellen für anti-asiatischen Rassismus, Anti-Ziganismus, anti-schwarzen Rassismus und weitere Meldestellen es mittlerweile gibt, die alle geführt werden von einer privaten NGO. Und in der Aufgabenstellung ist explizit verzeichnet, dass sie eben Delikte sammeln sollen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Also hier wird ein Klima der Zensur geschaffen von privaten Trägern, ausgestattet mit staatlichen Hoheiten sozusagen, ja, durch staatliche Erlaubnis. Und ich hatte da ein Gespräch kürzlich auch drüber mit dem Staatsrechtler Dietrich Moswig, der in einigen Ihrer Zuschauer wahrscheinlich auch bekannt ist, der eben mir auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es da kaum Rechtsprechung auch in diesen Fällen gibt. Dass eben über diese Auslagerung an private Träger und dass das juristisch auch noch sehr spannend sein wird, wie das in den nächsten Jahren überhaupt weitergeht. Und dann gibt es natürlich andere Bereiche, ich hatte schon genannt, diese moralische Legitimität für die Politik, also dass man immer wieder verweist auf die NGOs und sagt, das sind die Interessen der Bürgergesellschaft, die hier an uns herangetragen werden. Also müssen wir es ja wahrnehmen. Ja, also in diesem Gebiet ist es eben so, dass sie eine linke Kulturhegemonie zementiert haben und ein Mittel zu diesem Machtergreifen ist eben dieser NGO-Komplex.
Wie sehr sind Behörden Beeinfluss affektiert, Gerichte, wie unabhängig sind die noch? Wie sehr wirken NGOs auf Behördenträger in Deutschland ein?
Ja, wir sehen natürlich immer mehr, dass es auch gerade zum Beispiel in den juristischen Bereichen, es gibt die bekannte NGO HateAid, die Millionen vom Staat erhält und auch sehr großen Einfluss auf die juristische Szene hat. Es gibt zum Beispiel einen bekannten juristischen Blog, der Verfassungsblog hier, da mittlerweile auch, wo Juristen publizieren und sagen, es ist staatliche Aufgabe, die Zivilgesellschaft mit Fördermitteln auszustatten und ja, und dafür zu sorgen, dass sie ihre Arbeit machen können. Das heißt, diese Ausweitung der Macht und dieses Reindringen in immer mehr Behörden, das spiegelt eben auch wieder, was ich mit diesem bürokratischen Monster meinte. Ja, also es ist ja nicht nur diese Regierung da oben sozusagen, die etwas zu sagen hat, sondern es sind eben auch auf behördlicher Ebene, auf der mittleren Ebene Leute. Und dazu darf man auch nicht vergessen, dass viele dieser NGOs natürlich auch auf Unternehmen einwirken, dass es da mittlerweile, Stichwort ESG, immer mehr Überschneidung gibt, Treffen, man unterschreibt die Charta der Vielfalt und bekennt sich zu diesen linken Werten. NGOs werden eingeladen, bei Unternehmen Antidiskriminierungsseminare zu halten. In der Bundespolizei, bei Landeskriminalämtern ist es gang und gäbe, dass Leute aus dem NGO-Komplex Vorträge halten, zum Beispiel zum Thema Racial Profiling, zur Weiterbildung von Polizisten, denen praktisch schon indoktriniert wird. Wir sind eine bunte, vielfältige Gesellschaft, dementsprechend müsst ihr euch auch verhalten. Das heißt, dieses Eindringen und Einsickern in die Behörden ist natürlich da, ja.
Beschränkt sich dieses Problem oder dieser Komplex auf Deutschland oder reicht er über die Grenzen hinaus? Gibt es da quasi, sehen Sie da, beobachten Sie ein internationales Geflecht von diesem Komplex NGO?
Ja, also wir haben natürlich auch im US-Bereich, im westeuropäischen Bereich zahlreiche dieser NGOs und linken Lobbygruppen, die bestens miteinander vernetzt sind. Es gibt ein aktuelles Beispiel, was mir einfällt. In Deutschland war das groß in den Nachrichten, unter anderem auch bei News groß zu lesen. Es ging um die Geschichte von drei Somaliern. Zwei Männer und eine Frau, die am 2. und 3. Mai versucht haben, über Polen nach Deutschland einzureisen, von der Bundespolizei zurückgewiesen wurden, dann aber das NGO-Netzwerk eingegriffen hat. Und plötzlich am 9. Mai es wieder einen Versuch der Einreise gab, dieser drei Somalier, diesmal mit dem Zug, wo praktisch klar war, dass sie aufgegriffen werden. Und schon als die Bundespolizei sie zurückweisen wollten, stand dort eine Anwältin von Pro Asyl, einer bekannten deutschen NGO, die einen Asylantrag gestellt hat, obwohl die drei Somalier kein Wort Deutsch sprachen. Das heißt, diese Leute wurden natürlich als bewusstes Mittel zum Zweck genutzt. Und dann ging der Fall vor Gericht. Das Gericht hat entschieden, dass diese Zurückweisung unrechts war. Und dementsprechend, übrigens von einem Richter, der sehr grünnah ist, der auch Kontakte in dieses NGO-Netzwerk pflegt, der, wie wir heute bei News publiziert haben, Mitglied einer Gruppe war, die zu dem Zeitpunkt, wo er Mitglied war, als vom Verfassungsschutz als linksextreme Bestrebung beobachtet wurde. Also es sind schon sehr interessante Zusammenhänge. Aber dort gab es eben auch Kontakte zwischen einer polnischen NGO und der deutschen NGO Pro Asyl. Das heißt, man kennt sich, man tauscht sich aus, man will die gleichen Ziele, also man setzt auf diese offene Grenzenwelt, ja. Und in dem Zusammenhang gibt es viele Kontakte, ja.
Wer kontrolliert eigentlich diese NGOs? Wer kontrolliert die Gelder, die da hinfließen? Gibt es überhaupt jemanden, der das Ganze kontrolliert? Oder würden Sie sagen, da ist völlig, das ist eigentlich alles außer Rand und Band in Deutschland?
Ja, leider ist es ja, also was heißt leider, aber in erster Linie wäre es natürlich unsere Aufgabe als Journalisten, das zu kontrollieren, was wir nach Besten und Gewissen machen. Es gibt von behördlicher Seite zum Beispiel eine interessante Evaluation, die aus dem Bundesfamilienministerium kommt, die tatsächlich geprüft hat, okay, wie nützlich ist eigentlich Demokratieleben, unser Bundesprogramm? Wir wollen das mal wissenschaftlich untersuchen. Wer hat jetzt den Auftrag bekommen? Das ist das Deutsche Jugendinstitut. Das Deutsche Jugendinstitut wird vom Familienministerium finanziert, jährlich mit 15 Millionen Euro. Also von einer unabhängigen Untersuchung kann da schon mal, na, weniger die Rede sein, sage ich mal. Haben fünf Soziologen geprüft, okay, wie nützlich ist dieses System? Von den Soziologen war übrigens auch eine Person dabei, die lokal als Grünpolitikerin tätig ist. Auch wieder ein komischer Zufall. Dann wurde gesagt, okay, wir fragen jetzt mal externe Experten und externe Politiker, wie sie dieses Demokratie-Leben-Bundesprogramm bewerten. Und anhand dessen sagen wir, ob es sich lohnt oder nicht. Da haben externe Politiker gesagt, Daumen hoch, wir finden es gut. Aber in dem ganzen Bericht steht nicht, wer diese externen Politiker überhaupt sind. Also es macht natürlich einen deutlichen Unterschied, wenn ich jetzt jemanden von der AfD oder meinetwegen auch von der CDU frage, wie nützlich ist dieses System, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Antwort, naja, finden wir jetzt nicht so toll, eher hoch. Wenn ich jetzt aber jemanden von den Grünen oder von der SPD frage, dann sagen die, super, weiter, mehr Fördermittel, Kampf gegen rechts. Und bis heute ist unklar, wer diese Politiker eben in der Evaluation überhaupt sind. Und das Bundesfamilienministerium wollte auf meine Anfrage überhaupt nicht sagen, wer die Personen sind. Anhand dieses Beispiels merkt man auch schon diese Art der Verschleierung, dass es überhaupt keine wissenschaftlichen Kriterien auch gibt, die diese Sinnhaftigkeit des NGO-Komplexes überhaupt beweisen könnten.
Sehr hochinteressant, dieser demokratische Aspekt. Oder viele NGOs haben sich ja auf die Fahne geschrieben, die Demokratie zu schützen, während wir von außen betrachtet ja sagen, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Oder? Total intransparent und überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Oder sehen Sie das anders?
Nee, also kann ich Ihnen komplett zustimmen. Diese demokratische Legitimation von privaten Trägern, die denen vom Staat praktisch die Hoheiten aufoktroyiert werden, das hat mit demokratischer Legitimation nichts zu tun. Sie finden diese Art des Zusammenspiels ja auch in keinem politikwissenschaftlichen Lehrbuch. Ja, also deswegen verbrämt man es eben hinter Begriffen wie der Zivilgesellschaft, das eben ein wohlklingendes Dach ist, unter dem sich diese ganzen Lobbygruppen versammeln können.
Es war ja hochinteressant auch zu sehen, diese Demonstrationen gegen rechts, die Sie jetzt schon häufiger angesprochen haben. Wie wissen Sie, wie kommen die eigentlich zustande? Wer steckt da konkret dahinter? Gibt es da eine federführende Organisation von den Omas gegen rechts? War da häufig der Fall, die Rede? Gibt es da noch mehr, noch mächtigere Gebilde? Was wissen Sie über diese Hintergründe der Demos gegen rechts?
In erster Linie ist es natürlich so, dass Aktivismus Geld kostet und Zeit bringt. Also wenn man Geld hat, hat man eben auch mehr Zeit für bestimmte Dinge. Und in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es eben diese bunten Bündnisse, lokalen Bündnisse, die häufig über Demokratieleben finanziert werden, die sich eben darum kümmern können, bestimmte Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, Sachen zu organisieren, Events zu organisieren, Vorlesungen etc. Es ist jetzt nicht der Fall, dass irgendwie Leute auf die Straße gekarrt werden und denen 100 Euro in die Hand gedrückt werden und zu sagen, hier demonstriert mal, sondern es gibt natürlich den Großteil der Leute, die da intrinsisch motiviert, weil sie an die gute Sache glauben, auf die Straße gehen. Aber es ist natürlich so, dass der Organisationsgrad extrem hoch ist, weil man eben mit den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet ist, um mit diesen bunten Bündnissen in den Städten sofort loslegen zu können. Man braucht eben immer nur den bestimmten Anlass. Mal ist es die Korrektivrecherche, dann ist es der Fünf-Punkte-Plan, den Friedrich Merz im Bundestag durchbringen will. Und schon laufen die Mechanismen an und schon sieht man, wie die Leute auf die Straße strömen.
Wie eng oder was ist die Rolle der Medien? Wie eng sind Journalisten da involviert? Gibt es da noch Trennlinien zwischen NGOs und Medien oder ist das eigentlich mehr oder weniger verflossen?
Ja, es gibt natürlich eine gewisse Fluktuation, also personellen Austausch, dass Leute aus dem journalistischen Milieu ins NGO-Milieu und umgekehrt wechseln. Es gibt ja nicht umsonst Gruppen wie die Neuen Deutschen Medienmacher, die eine solche NGO sind, die auch vom Staat finanziert werden und deren Ziel ist es ja, mehr migrantische Vielfalt in den Journalismus zu treiben, ja, ihre Leute dort zu platzieren. Dementsprechend ist der Austausch hoch. Es gibt Fördermittel für Journalisten von der Kulturbeauftragten, von Claudia Roth. Ich weiß nicht genau, ob das Förderprogramm immer noch weiterläuft. Aber und dann gibt es natürlich immer bestimmte Netzwerkpersonen. Also in Deutschland auch Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte, die mit all diesen Gruppen eben sich im Austausch befindet. Die Netzwerkdichte ist hoch in diesem Bereich, klar.
Wie weit würden Sie gehen, dass gewisse Medien schon fast NGOs sind, NGO-artige Züge aufweisen? Wann ist vielleicht aus Ihrer Sicht Journalismus, mehr Aktivismus. Wie sehen Sie dieses Thema?
Ja, am Beispiel Korrektiv kann man das ganz gut nachvollziehen. Die ja auch 2,5 Millionen Euro sind es, glaube ich, an staatlichen Fördermitteln bereits erhalten haben. Und es für jeden Journalisten und für jedes Medienhaus natürlich fraglich ist, wie unabhängig man sein kann, wenn man vom Staat Fördermittel erhält. Ja? Ist man dann nur noch das Organ des Staates? Gibt man das weiter, was die Leitlinien auch sozusagen des Zeitgeistes sind? Und dementsprechend werden die Grenzen immer fließender. Ja, aber von einem wirklichen Medium als NGO würde ich jetzt noch nicht sprechen.
Öffentlich-rechtliche, wie stecken die dahinter? Oder wie würden Sie die Rolle da sehen? Ist das
ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind
eine große NGO oder sehen Sie das noch ein bisschen differenzierter?
Die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich oft willfährige Vollstrecker dieses ganzen Anliegens aus den NGOs, weil sie eben immer wieder Leute aus diesen Gruppen als Experten laden. Sie zitieren immer wieder aus Studien. Und wenn sie dann Meldungen hören, wie rechtsextreme Vorfälle wieder gestiegen, die jetzt nicht sich auf die politisch motivierte Kriminalitätsstatistik von der vom Bundeskriminalamt sich beziehen, sondern auf Meldestellen, auf Studien von NGOs, dann sehen Sie natürlich, dass da die Gemengelage schon sehr dicht ist, ja.
Und wie würden Sie da die aktuelle Bundesregierung einordnen? Ist die eher bestrebt, diesen Kampf mit den NGOs aufzunehmen, diesen Apparat einzudämmen, oder macht man da munter weiter, wo eigentlich die Vorgängerregierung aufgehört hat?
Nein, also eine großartige Änderung ist nicht in Sicht, auch nicht unter einer CDU-geführten Bundesregierung. Wir hatten natürlich den 551-Fragen-Katalog, den die CDU rund um die Wahl im Februar 25 eingereicht hat, wo sie die damalige Ampelregierung gefragt hat zu Dingen Gemeinnützigkeit von Vereinen, wer sind diese Vereine, was machen die eigentlich etc. Aber dann kam die Antwort der Bundesregierung, die sehr unbefriedigend war, ausweichend. Und diese Antworten wurden sofort in die Schublade gesteckt. Es wurde nicht nachgehakt, es passiert nichts, weil man eben den Koalitionspartner, den möglichen der SPD, auch nicht verprellen wollte. Die CDU und die Union, das ist eben nur noch ein rein technokratischer Machtapparat, der diesen ganzen, die diese Mechanismen und diese linke Kulturhegemonie durch den NGO-Komplex überhaupt nicht durchdrungen hat. Für die CDU ist es zuwider, von Begriffen auch wie Kulturkampf oder sowas zu reden. Das lehnen die natürlich ab. Und jetzt hat mit Karin Prien, eine Ministerin, das Bundesfamilienministerium übernommen, die gesagt hat, gesellschaftliche Entwicklung wollen wir auf keinen Fall zurückdrehen. Also wir haben jetzt eine Finanzierung dieses NGO-Komplexes allein über Demokratie leben von 182 Millionen Euro im Jahr. Jetzt wird der Haushaltsplan der neuen Bundesregierung aufgestellt. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Summe nicht nach unten korrigiert wird, sondern auf einem ähnlichen Niveau bleiben wird. Ja, also ein Ende dieses Dickichts ist überhaupt nicht zu denken. Und es gibt auch immer wieder skurrile Fälle, wenn dann beispielsweise im Kampf gegen rechts eine Demo angemeldet wird. Ein Beispiel gab es in Meppen, Kleinstadt in Deutschland, wo die Omas gegen rechts eine Demo die Omas gegen rechts haben eine Demo gegen rechts veranstaltet. Und der CDU-Ortsverband wollte daran auch teilnehmen, mit den ganzen zivilgesellschaftlichen bunten Bündnissen, die teilweise vom Staat finanziert werden, auf die Straße gehen, um gegen den wiederkehrenden Faschismus zu warnen. Wir stehen ja kurz vor 1933 hier. Und dann kam eben dieser ominöse Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, und die Omas gegen rechts haben die CDU ausgeladen und haben gesagt, mit solchen Leuten, die paktieren mit den Faschisten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Die CDU hat völlig erschrocken reagiert. Wieso wollt ihr uns nicht dabei haben? Also wir verstehen das gar nicht. Wir sind doch auch für das Gute. Ja, also die wollen nicht verstehen, dass dieser NGO-Komplex, den sie mitfinanzieren und über die Jahre mitfinanziert haben, das lief ja alles unter Angela Merkel schon an, und weiter, dass diese Leute niemals im Leben die CDU wählen würden, dass sie die CDU ablehnen, dass sie die CDU hassen. Und das wird eben nicht verstanden und deswegen wird dieses Problem auch überhaupt nicht angegangen. Ein großes Manko, was die CDU betrifft.
Wenn Sie oberster Chefberater von Friedrich Merz während dem Kanzler. Was würden Sie ihm aktuell raten? Was ist zu tun, um dieses Problem anzugehen, einzudämmen? Kann man es überhaupt angehen oder ist es schon so weit fortgeschritten, dass es sich quasi verselbstständigt hat? Was würden Sie aktuell tun?
Nein, man kann es natürlich angehen und in erster Linie muss man ganz einfach den Rotstift ansetzen und gucken, wofür geben wir unsere Fördermittel aus, sich in jedem Ministerium die Liste rausgeben zu lassen, welche gemeinnützigen Vereine, welche Lobbygruppen finanzieren wir hier über den Staat, haben sie diese Mittel verdient oder nicht und dann anfangen zu streichen. Sie werden natürlich sehen, dass es einen riesigen Widerstand geben wird gegen Gesetz, den Fall es gäbe solche Streichungen, weil, wie schon angedeutet, Zehntausende Menschen in diesem Bereich arbeiten, ja. Und wenn sie von einem Tag auf den anderen diese Leute in die Arbeitslosigkeit schicken würden, die wehren sich natürlich. Und deswegen merkt man auch diese aggressiven Reaktionen, wenn die CDU 551 Fragen stellt, dann titelt die Tagesschau von einem Angriff auf die Zivilgesellschaft. Also mittlerweile sind Fragen stellen, was ja die Aufgabe einer Oppositionspartei, die die CDU damals noch war, ja eigentlich ist. Fragen stellen ist mittlerweile schon ein Angriff. Ja? Und man sieht, umso mehr man dieses Problem angehen würde, umso aggressiver würde auch aus dem NGO-Komplex reagiert werden.
Sie haben mit diesem Buch ja quasi dieses Problem mal zumindest transparent gemacht oder teilweise transparent gemacht. Was haben Sie erlebt? Wie sind Sie angegangen worden im Nachgang oder jetzt aufgrund Ihres Buches?
Ja, das Spannende ist eigentlich immer dann zu beobachten, wenn man gerade viele Vereine nennt, Organisationen, was tut sich dann auf dem rechtlichen Bereich? Kommen da irgendwie Leute aus dem Dickicht und strengen irgendwelche Klagen an, weil man, weiß ich nicht, den falschen Geburtsort irgendwie genannt hat, wie es, glaube ich, im Fall des Anwalts Joachim Steinhöfel in seinem Buch mal war. Aber bislang ist halt nichts passiert. Und das zeigt mir, dass ich da gewissenhaft gearbeitet habe. Es gibt lustige Reaktionen, beispielsweise, wenn CDU-Mitglieder einem schreiben und sagen, ja, das war der endgültige Schlusspunkt, ich bin jetzt aus der Partei ausgetreten, das ist ja Wahnsinn, dass meine Partei das auch über die Jahre mitgemacht hat. Also, wie gesagt, dieses Bewusstsein zu schaffen für die Problematik, das ist ja mein Anliegen. Konkrete politische Handlungsanweisungen müssen dann andere geben.
Was wäre es für Sie, letzte Frage, was wäre für Sie das Best-Case-Szenario für die Zukunft Deutschlands? In welche Richtung soll es gehen? Wo liegt vielleicht auch der Lichtblick? Was würden Sie da sagen?
Ja, das ist natürlich eine große Frage, die alle umtreibt. Aber natürlich diese horrenden Ausgabenorgien irgendwie zu stoppen. Das Credo muss sein, Deutschland hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Ja, also was passiert mit unseren Steuermitteln? Was ist noch wichtig? Was muss der Staat überhaupt leisten? Und das ist in diesem NGO-Bereich das A und O, dass man das hinterfragt. Dazu kommen dann natürlich noch andere Probleme, die andere Lösungen brauchen. Beispielsweise die Altersfrage. Also wenn ich an die Rente denke, wie finanzierbar ist überhaupt die staatliche Rente noch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben keine Rente mehr erhalten werde, dass die nicht sicher ist, wie uns Herr Blüm vor Jahrzehnten versprochen hat. Aber das sind andere Fragen. In erster Linie muss man eben klären, welche Ausgaben hat der Staat? Ja, und das ist für mich ein zentraler Hebel, um Veränderungen in diesem Land zu ermöglichen und eben auch nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht diese linke Kulturhegemonie in irgendeiner Art und Weise zu brechen.
Jetzt wäre eine Frage, ist mir noch eingefallen. Entschuldigen Sie die Nachfrage, aber wenn man dieses Konstrukt, dieses NGO, dieser Komplex vergleicht international, wo steht da Deutschland eigentlich? Wenn man zum Beispiel auch mit den USA, da hat es ja auch eine wahnsinnige Lobby von NGOs oder in Brüssel beispielsweise, ist da Deutschland noch gar nicht so schlimm unter dem Strich gesagt? Oder ist man da schon fast auf der gleichen Stufe wie etwa in Amerika, wo ja quasi Elon Musk mit der absoluten Kettensäge dahinter ist?
Ja, also Vergleiche ist schwierig anzustellen. Kann ich jetzt nicht so direkt ziehen, weil ich mich nicht gut genug auskenne in dem Bereich. Aber Sie haben natürlich auch in den USA, wenn Sie solche Vereine wie die ADL nehmen, Anti-Defamation League, die sozusagen das Pendant ist, das amerikanische zur Amadeo-Antonio-Stiftung hierzulande, die auch den Diskurs eben prägen durch ihre Art und Weise, die aber in sozusagen ins Trudeln geraten durch die Amtsübernahme von Trump und auch das Wirken von Musk. Sie haben in Brüssel ein unfassbares Moloch natürlich an NGOs, die dort zutage sind. Und das ist natürlich schwer zu durchbrechen. Die Förderfonds auch der EU sind gigantisch. Ja, da haben sie auch hunderte Millionen im Jahr, die verschwendet werden an irgendwelche Lobbygruppen, wo da draußen kein Mensch weiß, wohin dieses Geld überhaupt fließt.
Herr Harms, ganz herzlichen Dank für die Aufklärung in dieses Dickicht der NGO-Komplexe. Ganz herzlichen Dank und ja, auf Wiedersehen. Merci.
Immer gerne. Vielen Dank für die Einladung.